Also, jetzt geht es in eine neue Etappe. Wir wollen über unsere Autorität in Jesus sprechen. Unsere Autorität im Herrn verstehen und einsetzen. Also, ich denke, wir haben schon einiges gelernt über unsere Autorität im Herrn. Und ich denke, wir haben auch einiges gelernt darüber, wie man das einsetzt. Ich denke, ich lese aus Jesaja 55 zunächst einmal. Ich möchte, dass wir verstehen, was Gott mit uns tut. Und ein Teil dessen ist, was er mit uns tut in Bezug auf sein Wort, das Wort Gottes. Ich lese ab Jesaja 55, ab Vers 6. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Ist Jesus zu finden für uns? Wo? Weißt du, wie du Jesus finden kannst? Jetzt pass ganz gut auf. Bitte? In der Schrift, das ist eine gute Antwort. Aber ich habe auch eine andere Antwort, eine zusätzliche. Hast du eine? So ist es. Ich mache es euch vor. Jetzt passt gut auf, weil es ist nicht so leicht zu erkennen. Ich suche jetzt den Herrn. Okay, passt auf. Was habe ich gemacht? Habt ihr gar nicht gemerkt? Ich habe meine Augen zugemacht. Denn wo ist Jesus? Der ist in dir, oder? Wo wirst du ihn sonst suchen wollen? In seinem Wort gewiss. Aber wo wohnt er? Er wohnt in dir. Und der Vater. Und der Heiligen Geist. Also, wenn hier es steht, suchet ihn, solange er zu finden ist. Im Alten Testament hat das vielleicht eine andere Bedeutung. Denn da war das Suchen zum Tempel hin, zu der Stiftshütte hin. Ihm suchen hatte eine andere Bedeutung damals. Suchet ihm, solange er zu finden ist. Für uns als wiedergeborene Menschen, als die, die neu geworden sind, wo das Alte vergangen ist, siehe, alles ist neu geworden, für uns ist das ein bisschen anders. Für uns ist es überhaupt keine Schwierigkeit, Jesus zu finden, Gott zu finden, Gott, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Unser Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es ist keine Schwierigkeit für uns, ihn zu finden, weil er ja in uns ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Er ist nahe. Amen. Er ist nahe. Der Gottlose lasse von seinen Wegen und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seine erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Wenn wir unter Gottes Wort sitzen, wenn wir Gottes Wort empfangen, was passiert denn? Ist das einfach so, es geht in unsere Ohren und wir erfassen das mit unserem Gehirn und wir überlegen uns, was es bedeutet und so weiter und so fort. Es passiert viel mehr als das. Sondern gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und die Erde feuchtet und sie fruchtbar macht, so auch mein Wort. Das heißt, die ganze Zeit, wo ich diese ganzen langen Bibelstellen gelesen habe und dir gemeint habe, was macht er nur? Er liest ja nur. Schaut nur sein Blattl an. Aber das ist mit absoluter Absicht. Erstens mal kann Gott es viel besser sagen, als ich es kann. Und zweitens wirkt Gottes Wort auf uns und macht unser Herzen empfänglich, kann man das so sagen, für die Samen, die er in uns pflanzt, durch sein Wort. Wachstum im Geiste ist anders als intellektuelle Wachstum oder theologisches Wachstum. Theologisch ist sowieso viel mehr das Verständnis, was einen Mann denkt über Gottes Wort, als was Gott denkt über sein Wort. Das ist Theologie. Es ist nicht schlecht, denn wir können nur voneinander lernen, aber das darf nicht unser Endziel sein. Mir ist eigentlich nicht so wichtig, was Luther über die Bibel sagt. Mir ist wichtiger, was die Bibel sagt. Okay? Aber Luther ist absolut wertvoll. Wäre der nicht gewesen, dann hätten wir vieles nicht, was wir heute haben. Also, ihr versteht, was ich meine, hoffentlich. Nicht, dass das eine schlecht ist und andere gut, aber das ist dieses, wo es sagt, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Vertraut auf den Herrn. Und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand und er wird deinen Pfad bereiten. Also wir sind herausgefordert, mehr zu verstehen, als wir kapieren können. Mehr zu begreifen, als wir verstehen können. Okay? Dass ihr die Breite, die Höhe, die Tiefe, dass ihr die Liebe Christi erkennt, der alle Erkenntnis übersteigt. Es ist von uns erwartet als Christen, dass wir mehr begreifen, als wir verstehen können, weil die Liebe Christi übersteigt unsere Fähigkeit, unsere menschliche Fähigkeit zu verstehen, aber nicht zu begreifen. Unser Herz, unser Geist kann alles begreifen, kann das begreifen, weil wir neu geworden sind. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden. Und so haben wir diese göttliche Fähigkeit, es ist eine göttliche Fähigkeit, oder eine Fähigkeit von Gott, sagen wir es so, nicht, dass wir uns überheben, diese Fähigkeit von Gott, göttliche Dinge begreifen zu können, erfassen zu können, auch wenn wir sie nicht intellektuell erklären können. Und das macht das Wort. Deswegen ist es so wichtig, dass wir im Wort bleiben. Dass wir das Wort einfach lesen. Das ist eine Sache, was der Herr mir geschenkt hat, als ich wiedergeboren wurde, hat er mir eine unersättliche Hunger gegeben für sein Wort. Und das dauert bis heute an. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Ich wollte nicht aufhören zu lesen. Es war so spannend und ich muss aber sagen, dass ich nicht alles verstehe. Es war vielleicht erst bei dem 10. Durchgang, dass ich anfing, gewisse Zusammenhänge zu sehen. Erst vielleicht bei dem 20. Mal, dass ich wirklich anfing, Gottes Herz zu begreifen. Eine ganze Zeit lang habe ich die ganzen Namenslisten im Alten Testament einfach überflogen oder weitergeblättert und gesagt, naja, kann ich sowieso nicht aussprechen. Aber dann hat Gott mich wirklich überführt und hat gesagt, hey, Jesus selber hat gesagt, nicht einen Pünktchen wird vergehen. Also irgendwann werde ich neben diesen Hesekiah oder wie er auch heißt, oder dieses Sechems Namen, ich werde neben ihm sitzen und er würde mir sagen, hey, hast du gesehen, mein Name ist in dem Buch. Und ich möchte nicht sagen müssen, es tut mir leid, ich habe es nie gelesen. Also, wenn es Jesus wichtig ist, dass diese Namen da sind, dann ist es uns wichtig. Und was ich dann entdeckt habe, ist die Gnade Gottes. Wenn du einfach die Genealogie Jesu liest, du siehst im Alten Testament, wie Rahab dabei ist, wie Tamar dabei ist, wie die Leute, die echte schwierige Zeiten durchgemacht haben, die gesündigt haben, aber durch Gottes große Gnade waren sie gerade Großmutter, Urgroßmutter von Jesus, König David und so weiter. Erstaunlich. erstaunlich. Aber das ist das Verständnisebene, das Verstehensebene. Aber diese Ebene, wovon hier die Rede ist, ist eine automatische Auswirkung, eine von Gott gewollte Auswirkung des Wortes. Also lies, fang mit Seite 1 an und lies bis der letzte Seite. Und wenn du damit fertig bist, geh wieder auf Seite 1. Denn bis du das wieder liest, hast du es eh vergessen gehabt. Es wird ganz neu sein. Du liest es und so, wow! Amen. Es ist unser tägliches Brot. Es ist so wichtig, wenn wir wachsen wollen, wenn es natürlich sein werden soll für uns, die übernatürlichen Werke Jesu zu tun, dann passiert das durch dieses Wachstum in unserem Geist, der nur durch sein Wort passiert. Also jetzt zum Thema. Jesaja 61. Unsere Autorität im Herrn verstehen und einsetzen. Also wenn du Autorität hast, dann bist du beauftragt von irgendjemanden, oder? Entweder dein Chef sagt, Bur, geh rüber zur Imbiss und hol uns 2 Leberkäs-Semi. Und da bist du beauftragt, von deinem Chef dorthin zu gehen und dem zu sagen, gib mir 2 Leberkäs-Semi, hier ist das Geld dafür und ich bringe es wieder hin. Und er sagt, gut getan, du treuer Knecht, danke. Und dann genießt du dein Leberkäs-Semi. Es ist das Gleiche, wenn ein Botschafter der USA nach Russland gesandt wird und er ist beauftragt, im Namen der USA die Linie der Regierung voll zu vertreten. Ist genau das Gleiche. Der eine ist Diener, der andere ist Diener. Was ist unsere Beauftragung von Gott? Das müssen wir erstmal verstehen. Verachte nie die kleinen Dinge. Verachte nie kleine Anfänge. Er wird dir wahrscheinlich nicht am ersten Tag sagen, miete jetzt 20 LKWs, volles Sound-Equipment und geh nach Afrika und baue es auf und ich schicke Millionen Leute zu dir. Wird er wahrscheinlich nicht am ersten Tag sagen. Das wäre nicht deine erste Beauftragung. Die erste Beauftragung kann wirklich sein, geh zur Imbiss und hol dir 2 Leberkäs-Semi und frag den Mann, ob er mich kennt. Also was ist unsere Beauftragung von Gott? Das ist die erste wichtige Frage. Und dazu möchte ich gerne Jesaja 61 aufschlagen. Das haben wir schon gelesen, aber das lese ich noch einmal ganz bewusst. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Das ist jetzt Jesu Berufung. Weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, die Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Soweit zunächst einmal. In Lukas 4 haben wir die Geschichte, wo Jesus in die Synagoge geht, in Nazareth, wo er aufgewachsen war, also das war sein Heimatort, und ging nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Das ist ein wunderbarer Einblick in das Leben von Jesu. Es war seine Gewohnheit, jeden Schabbat in die Synagoge zu gehen. Der ging in die Kirche, so wie wir es verstehen würden. Und das war eine sehr strenge evangelische Landeskirche beziehungsweise eine katholische Kirche mit einem ganz strengen Ritual und einem ganz strengen Ablauf. Das war alles ziemlich streng vorgegeben. Aber der war eine ganz traditionelle Jude, ging jeden Schabbat in seine Synagoge. Er wollte lesen.
Und da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und die Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es den Diener und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Halleluja. In Jesaja geht es aber noch weiter. Okay, ich denke, das eine muss ich euch noch erklären. Es ist offensichtlich, aber vielleicht nicht so. In allen beiden Fällen, da heißt es, zu verkündigen die Gefangenen die Freiheit. Wenn eine gefangen ist, sollst du ihm sagen, du bist frei. So soll er, Jesus, zunächst einmal so verkündigen. Die Gebundenen soll er sagen, du bist frei und ledig. Also was ist der Unterschied zwischen einer Gefangenen und einer Gebundenen? Eine Gefangene ist gegen seinen Wille festgehalten und kann nicht aus. Eine Gebundene ist festgebunden, kann sich nicht frei bewegen, nicht unbedingt in einem Gefängnis. Und denen sollst du sagen, du bist frei und ledig. Was heißt das? Ledig heißt mehr als nicht verheiratet. Was bedeutet ledig eigentlich? Frei und ledig. Ledig bedeutet, dass du bist eine erwachsene Person mit Eigenverantwortung für deine Entscheidungen, kannst eigene Entscheidungen treffen und deine Entscheidungen gelten, werden respektiert. Du bist erwachsen. Du bist vollmündig, sagt man das auf Deutsch? Ja? Das heißt, du darfst machen, was du willst, aber du bist voll verantwortlich für dich selbst. Die Gebundenen sind diejenigen, die das nicht sind. Wie oft haben wir seelische Bindungen zu anderen Personen? Wie oft sind wir unter der Kontrolle von einer anderen Person? Wie oft ist es, dass wir nicht frei sind, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, weil jemand anders uns kontrolliert? Das kann mit einem Kind passieren, mit seinen Eltern, der ist nicht vollmündig. Aber wie oft ist es so, dass auch nachdem wir erwachsen sind und eigentlich auf unsere eigenen Füße stehen sollen, dass wir gebunden sind an irgendjemand anders? Nicht in einer Situation, wo wir vielleicht für die Pflege von jemand anders verantwortlich sind. Okay, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber dass dein Leben kontrolliert ist, dass du keine eigenen Entscheidungen treffen kannst, weil jemand anders dich unterdrückt oder dir unterdrückt. Das kommt so oft vor. Und das ist ein Teil unserer Berufung, dass wir gebundenen Leuten frei sprechen. Frei sprechen. Okay? So, zunächst einmal, Jesus in Lukas hat das so weit gebracht, hat gesagt, uns zu proklamieren ein gnädiges Jahr des Herrn. Und dann sagt er, heute ist dieses Wort in deinen Ohren erfüllt. Halleluja. Er ist da. Aber eigentlich geht es sehr viel weiter in Jesaja 61. Jesaja 61 geht weiter und sagt, und, also im selben Atemzug, ein gnädiges Jahr des Herrn und, ohne Punkt oder Komma, und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Und diese Vergeltung, haben wir vorhin gelesen, sieht so aus. Zu trösten alle Trauernden. Zu schaffen den Trauernden zu Zion. Dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zu Preise. Und das ist zunächst eine wunderbare Prophezeiung, eine wunderbare Sache, der ganz konkret über Israel und das jüdische Volk geschrieben ist. Es ist für sie. Jesus ist für sie gekommen. Ich bin nur gesandt zum Hause Israel. Und erst nachdem sie ihn abgelehnt haben, dürften wir an Jesus teilhaben. Halleluja. Es war sein Plan von Anfang an, wie wir in Römer 11 gelesen haben. Aber wir müssen erst mal sehen, worum es hier geht. Nun, das ist Jesu Berufung. Dazu ist er vom Vater gesandt worden. Aber es ist auch unsere Berufung. Und das ist absolut klar in der Schrift belegt. Und das möchte ich euch jetzt mitteilen. Johannes 17. Ich lese ab Vers 13. Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Das sind die letzten Worte, die Jesus mit seinen Jüngern geteilt hat, bevor er ans Kreuz ging. Er fing an damit, wenn du das im Sinne hast, er fing an damit. Das heißt, er wusste ganz genau, dass seine Zeit gekommen war. Er wusste, dass er ans Kreuz ging. Ihm war alles gegeben, alles war klar für ihn. Und er fing damit an, seine Liebe für seinen Jüngern zu zeigen, indem er sie die Füße gewaschen hat. Damit fängt er an. Und dann geht es weiter und dann gibt er uns dieses wunderbare Bild von Fruchttragen ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und das wiederholt er 3-4 Mal. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Und dann in Kapitel 17 gibt er uns und seinen Jüngern diesen Vorrecht, Anteil zu haben an diese ganz intime Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Und in diesem Gespräch sagt er ab Vers 13, Johannes 17, nun aber komme ich zu dir, Vater, und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor den Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann hier kommt es. Dann sagt er, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Genauso, Vater, wie du mich gesandt hast in die Welt, wie hat der Vater Jesus in die Welt gesandt? Das haben wir gerade in Jesaja 61 gelesen. Genauso auf diese Art, Vater, so sende ich sie in der Welt. Also Jesu Berufung wird damit zu unserer Berufung, beziehungsweise der Berufung der Apostel oder der Jünger damals. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Aber jetzt kommt's. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie eins in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir haben überhaupt keine Ausrede, überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, naja, das war für damals. Das war für sie, klar, die haben das machen können, die waren die Jünger, wurden die Apostel und die waren die Großen, die Anfänger der Gemeinde und so. Und damals war es ja notwendig, heute ist es nicht mehr notwendig, jetzt haben wir einen Kanon und so. Was für eine Irrgedanke, dass wir das nicht mehr brauchen? Wir haben keine Ausrede, weil es sagt, nicht nur für Sie, Vater, sondern für all die, die an mich glauben, anhand Ihr Wort, die glauben werden. Zukunft, offene Tür, keine Zeitbegrenzung, keine Definition, außer bis ich wiederkomme. Und auch das ist nicht klar. Vielleicht gilt das in alle Ewigkeit. Wir werden ja sehen. Diese Berufung mit, samt alles, was Jesus hatte, um die Berufung zu erfüllen, brauchen wir dringendst. Wir brauchen noch mehr, weil er gesagt hat, ihr werdet größere Werke tun, denn ich gehe zum Vater. Wie können wir meinen, dass wir in unsere limitierte, begrenzte Schwachheit Gottes Reich verkündigen können, wie Jesus es getan hat, ohne alles, was Gott für uns hat? Wie kann jemand das meinen, außer er denkt einfach nicht drüber nach? Und jetzt werden wir herausgefordert, drüber nachzudenken. Und nicht, weil Dan Tracy das sagt, sondern weil die Bibel das sagt. Wenn wir beauftragt sind, so wie Jesus beauftragt war, dann brauchen wir mindestens genauso viel Autorität und Macht und Kraft und alles, was dazugehört, um das zu erfüllen. Sonst wäre das meines Erachtens nicht logisch. Dann würde Gott uns irgendeinen Auftrag geben und uns auf eine Reise schicken, die wir überhaupt nicht bewältigen könnten. Und das macht er gewiss nicht. In Johannes 14 haben wir dieses wunderbare Wort, das habe ich gerade zitiert, aber ich lese das jetzt komplett. Wahrlich, wahrlich, Jesus spricht jetzt zu seinen Jüngern. Das ist mehr dahinter. Lass uns mal Johannes aufschlagen. Und Vers 12. Eigentlich ging es darum, das war ein bisschen ein Streitpunkt. Philippus, der spricht zu seinen Jüngern. Und ich lese ab Vers 7, ich springe einfach so mittendrin. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Sprich zu ihm, Philippus, Herr, zeige uns den Vater und so, und es genügt uns. Also, hello, Philippus. Hast du nicht gehört, was er gerade gesagt hat? Habt ihr mich erkannt? Dann habt ihr den Vater erkannt. Und dann sagt er, naja, zeig uns den Vater. Und dann wird es für uns okay. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mindestens doch um die Werke willen. Mindestens glaubt um die Werke willen. Und dann, in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext, spricht er die folgenden Worte. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Sagt er zweimal, eins nach dem anderen. Und das ist eine Redewende, das ist ein Gebrauch im Hebräischen. Wenn irgendetwas zweimal gesagt wird, dann ist es betont. Dann ist es gesagt, das ist wirklich wahr. Und hier sagt Jesus am Anfang, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist wieder diese Betonung. Glaub mir, was ich dir jetzt sage, ist wahrhaft und recht. Es gibt nur einmal in der Schrift,
wo wir eine dreifache Wiederholung haben. Und das ist, wo die Engel sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und hier haben wir Jesus, und über Jesus ist gesagt, er ist der Weg der Wahrheit und das Leben. Und jetzt sagt der Wahrheit, wahrlich, wahrlich. Hier haben wir eine zweite, dreifache Wiederholung, wo der, der der Wahrheit ist, sagt, wahrlich, wahrlich. Also das könnte nicht fester sein, vom Sprachlichen her schon. Das ist eine Sache, worauf wir bauen können. Wir können vertrauen, Gott hat hier irgendetwas gesagt, der so wichtig ist, dass wir darauf bauen können. Und doch diese Werke, er sagt, Leute, wenn ihr nicht verstehen könnt, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, dann bitte, mindestens glaubt doch wegen die Werke. Ich meine, wer kann die Werke tun? Es ist alles prophezeit, das ist alles im Alten Testament. Liest doch, öffnet eure Augen und seht, was die Propheten alle gesagt haben von mir, von das, was ich tue. Mindestens das, Leute. Philippus, bin ich so lange bei dir und du kennst mich nicht. Willst du nicht irgendwie? Warum? Es ist interessant, aber das zeigt einfach unsere menschliche Begrenzungen. Klar, sagt Philippus, hey, ich sehe dich, aber ich sehe keinen Vater. Wo ist dein Vater? Und Jesus muss einfach seinen Kopf schütteln, meines Erachtens, und sagen, so seid ihr nun, aber irgendwann mal schicke ich euch meinen Heiligen Geist. Und er wird euch die Wahrheit sagen. Herr, schenk uns deinen Geist der Weisheit und Offenbarung, dass wir dich erkennen können. Wir brauchen es. Wir werden es nicht erkennen, nur mit unserem Intellekt, weil die Sachen Gottes so weit höher sind als unsere. Seine Gedanken, die sind einfach höher. Der denkt einfach anders als wir. Und doch sagt die Bibel, aber wir haben die Gesinnung Christi. We have the mind of Christ, heißt es auf Englisch. Dass irgendwie, wenn wir Jesus kennen, dann bekommen wir auch diese Fähigkeit, mehr zu erfassen zu können, begreifen zu können, als wir intellektuell verstehen können. Gott ist einfach über uns, drüber weg. Halleluja. Aber das ist unsere Autorität. Erstens einmal, Vater, so wie du mich gesandt hast, so sende ich ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Und größere Werke, denn ich gehe zum Vater. Die Autorität des Reiches Gottes ist in die Jünger Jesu schon damals offenbar, bevor Jesus ans Kreuz ging, bevor er Sünde, Tod und Satan ein für alle Mal überwunden hat und besiegt hat. In Matthäus 10, 1 bis 8, da heißt es, und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen der 12 Apostel sind diese, da war Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon, Kananäus und Judas Ischariot, der ihn verriet. Die waren alle gute jüdische Jünger. Und die hatten auch wahrscheinlich dieselbe Gewohnheit wie Jesus, jeden Schabbat in die Synagoge zu gehen. Die waren ganz normale, anständige Leute. Die waren keine Könige, keine Klugen, war nur ein Zöllner dabei. Sonst waren die einfache Leute, Fischerleute und so weiter.
Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ganz klare Sache, also geh und tu. Tu einfach die alltäglichen Dinge des Königreiches. Das sind die alltäglichen Dinge des Königreiches. Ich lese nochmal. Mach Kranke gesund, geh und predigt, der Himmelreich Gottes ist euch nahe herbeigekommen. Und das war nichts Neues eigentlich damals. Ein Bewusstsein des Königreiches Gottes ist da gewesen. Das ist in der Tora, das ist im Alten Testament mehrmals beschrieben. Und jetzt kommt es, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Das sind dieselben Leute, die mit Jesus im Boot waren. Das waren die erfahrenen Seeleute, die Angst hatten um ihr Leben, wo Jesus hinten im Boot schlief. Das waren dieselben, die gesagt haben, Jesus, ist es dir wurscht, dass wir umkommen? Wach doch auf, mach was. Und dann Jesus so, oh mein, warum stört er mich? Mach das doch selber. Und dann, oh, ihr Kleingläubigen, sagt er. Ihr Kleingläubigen, steht er auf und stillt den Sturm. Es waren dieselben Leute, die jetzt rausgesandt worden sind. Und die waren ganz bestimmt, genauso wie wir es werden, voller Sicherheit. Und ja, geh mal. Nein, die hatten Angst, die waren ängstlich, ganz bestimmt. Zitternd. Die haben es ja beobachtet, wie Jesus das gemacht hatte. Und ich kann mir vorstellen, die waren auch irgendwie aufgeregt und haben gesagt, Mensch, meinst du, dass das wirklich klappt? Gehen wir doch und wagen wir es. Lass uns es wagen. In Lukas 10, danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte die je zwei an und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe und grüßt niemand unterwegs. Nicht, dass du keine Schuhe anhaben solltest, sondern du sollst keine zweite Paar Schuhe mit dir nehmen. Okay? Ist das okay? Also du musst nicht unbedingt barfuß losjagen. Und grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird eure Frieden auf ihn ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich eure Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist sein Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zu anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist euch nahe herbeigekommen. Als sie dann zurückkamen, Lukas 10, 17 bis 20, die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Also sie haben nicht nur Kranken geheilt, sie haben mindestens auch böse Geister ausgetrieben. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan von Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also noch vor Das Kreuz von Golgatha. Noch vor Jesus Sühnetod und Auferstehung war Gottes Reich mit Kraft und Macht durch seinen Jüngern bezeugt. Durch Jesus selber. Er kam und sagte, Gottes Reich ist euch nahe herbeigekommen. Und wir pflegen es zu sagen, na ja, Jesus, der war Gott, der war Mensch. Und weil er Gott war, dann hat er das alles machen können. Aber er hat sich entäußert, sagt der Schrift. Er ist nicht als Gott gekommen, sondern er ist Mensch geworden. Und er wandelte auf derselbe Art und Weise, wie wir wandeln müssen. Der wurde gehorsam seines Vaters. Im Garten Gethsemane hat er Blut geschwitzt. So tief und intensiv war seinen Kampf mit dieser Kreuzigung, die er wusste, er stand ihm bevor. Und er sagt, Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann erlöse mich von dieses Kreuz. Aber dennoch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er kämpfte, er hat echt gelitten, so wie es in Jesaja 53 geschrieben steht. Er hat echt gelitten und er wurde verwundet für unsere Schuld. Er trug unsere Schuld auf sich. Und dennoch hat er es getan. Und so wie er uns sein Reich vorgelebt hat, es ist nicht illogisch, es ist nicht unnormal, dass er von uns erwartet, dass wir genau so wandeln. Es ist gerecht und recht. Er hatte Recht, als die ihm aufgewacht haben, zu sagen, oh, ihr Kleingläubige, warum habt ihr es nicht selber gemacht? Wisst ihr nicht, dass Gottes Königreich uns nahe herbeigekommen ist, dass es keine große Sache ist, diesen Sturm zu stillen? Wisst ihr das nicht? Und wie haben sie sich gefühlt, die armen Jünger? Immer wieder mussten sie sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber doch waren sie auch genauso mutig. Die sind rausgegangen und die haben die Werke Jesu getan. Und so sollen wir auch sein. Das ist unsere Berufung. Wir haben keine andere Berufung. Warum ist Jesus gestorben? Was wollte er? Er wollte alle Dinge im Himmel und auf Erden zusammenbringen in Christus. Er wollte die Mauer zertrennen zwischen Juden und Nichtjuden. Er wollte einen neuen Mann machen. Er wollte, dass wir als wilde Olivenzweigen in den Olivenbaum Israels hineingepfropft werden. Er wollte eines machen. Er wollte eines machen. Und so ist das unsere Berufung, das zu tun, um ihm nachzufolgen. Halleluja. In Johannes 15 haben wir diese wunderbare Aussage Jesu, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht trägt und eure Frucht bleibt. Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und dann sagt er in Johannes 15, da gibt er uns ein wunderbares Bild. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihn, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ich möchte euch ein Bild vor Augen stellen. Ihr kennt ja diese Gleichnis vom Seemann. Er streut seine Samen aus und manche fällt auf dem Weg, manche fällt auf steinigen Boden, manche fällt unter den Dornen und manche fällt auf guten Boden. Amen. Kennt ihr das noch? Und die Deutung ist, dass der Seemann ist Gott und er streut sein Wort und das Wort fällt. Wenn es auf den steinigen Weg fällt, dann kommen die Vögel des Himmels und fressen es auf und es ist weg. Das heißt, das Wort kommt gar nicht an bei dir. Das sage ich nur pauschal, das meine ich nicht, weil ich weiß, dass Gottes Wort bei euch ankommt. Aber bei so einem Menschen kommt das Wort Gottes gar nicht an. Es wird sofort weggenommen vom Teufel, so wie Jesus das deutet. Der Teufel kommt und raubt das und es ist weg. Einiges fällt auf steinigen Boden und es fängt Wurzel und springt schnell auf. Aber sobald die Hitze des Tages kommt, verdorrt es, weil es keine Tiefe hat. Steinige Boden. Es ist nur eine kleine Schale so in dem Stein und ein bisschen Erde drin und da geht der Same schnell auf, aber es hat keinen Halt. Und dann fallen einige Samen auf den Boden und es wird dann von den ganzen Sorgen dieser Welt, die Dornen, erstickt und trägt kein Frucht. Und dann haben wir das gute Boden und auf diesen guten Boden geht es auf, die Wurzeln gehen tief hinein und es hat Bestand und es trägt Frucht, manche 30, 60 und 100-fach. Habt ihr noch im Sinne, oder? Habe ich das in etwa richtig gesagt? Wir haben in Jesaja 55 gelesen, wie Gottes Wort ist, wie der Regen vom Himmel fällt und nicht leer zurückkommt, sondern es feuchtet die Erde. Es macht es fruchtbar, dass der Same Wurzel schlagen kann, dass die Pflanzen aufgehen kann, dass es Frucht trägt. Genau so mein Wort, spricht der Herr. Genau so ist mein Wort. Es kommt nicht leer zurück, sondern es ist wie der Regen vom Himmel, der kommt und es bereitet in uns diese Boden, um die Samen des Herrn empfangen zu können. Okay? Jetzt haben wir das Bild von dieser Rebe und Weinstock und er sagt, solange du in mir bleibst und meine Worte in dir bleiben, werdet ihr viel Frucht tragen. Das möchte ich präsentieren jetzt als ein Bild geistlicher Wachstum. Das ist ein Bild geistlicher Wachstum, aber ein sehr wichtiges Bild. Es ist nicht das einzige. Es bedarf schon einiges, aber ich möchte es so vormachen, wenn du eine Rebe wärst, oder nehmen wir an, ich bin eine Rebe, das ist der Weinstock, ich bin hier eingepfropft, ich hänge an Jesus, ich hänge an sein Wort lebt in mir und ich bin eine Rebe. Ich genieße die Saft, der aus der Weinstock kommt. Aber mit wie viel Mühe ist das verbunden? Ich hänge nur rum. Und dann blub, kommt plötzlich eine Frucht. Blub. Oh, schau die Trauben an. Blub. Oh, dein Wort ist so gut, Herr. Blub. Danke, Jesus. Es ist so gut mit dir, Herr. Blub. Danke, Vater, für dein Wort. Und plötzlich, da hast du einen ganzen Haufen Frucht. Und es kommt von alleine. Das ist eine Art geistliches Wachstum, der nur aus dem kommt, dass ich in ihm bleibe und sein Wort in mir. Und wie kann das wohl passieren? Lesen, hören. Nicht krampfhaft. Ist das krampfhaft? Blub. Ist nicht krampfhaft? Blub.
Und diese Frucht, der bleibt. Das ist eine Sache, der bleibt in alle Ewigkeit. Das ist nicht nur ein weiteres Werk, die ich erkämpfen muss und aufragen und durcharbeiten und uns anstrengen. Nein, das ist eine... Ich bin der Weinstock, du bist der Rebe. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Es ist nicht eine Einladung zur Faulheit. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Sondern es ist eine Einstellung, betet alle Zeit, danket alle Zeit, betet ohne Unterlass. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Wer kann ohne Unterlass beten? Wer kann ohne Unterlass diese innige Beziehung zu ihm sein? Ich denke, es ist mehr als das, was wir denken, denn seine Wege sind höher als unsere, seine Gedanken höher als unsere Gedanken. Es hat mit unserer Liebe zu ihm zu tun. Kennen wir ihn? Kennt er uns? Sind wir in sein Wort? Ob ich jeden Tag 30 Minuten lese oder nicht, ist nicht wesentlich. Dass ich lese, ist wesentlich. Dass ich esse, ist wesentlich. Du kannst ja auch ein paar Tage ohne Essen gehen. Du kannst ja fasten. Und du wirst nicht umkommen, nicht sofort. Aber ich esse, ich ernähre mein Leib und durch Gottes Wort ernähre ich meinen Geist und ich lasse Gottes Wort auf mich wirken. Halleluja. Ob ich es nun verstehe oder nicht. Ich habe vorhin gesagt, ich bin jetzt gerade in das Buch Jeremia. Und es ist auf der einen Seite absolut schrecklich zu lesen, wie Gottes Volk damals ihren Gott den Rücken gedreht haben. Die sind ihren eigenen Weg gegangen. Und die haben auch gewusst, dass das, was sie erleiden werden, sollte die Worte von Jeremia wirklich zum Tragen kommen, werden sie leiden müssen, weil sie andere Götter gedient haben. Das ist schrecklich, was daraus passiert ist. Da ist der Nebukadnezar gekommen, der hat alle die Schätze des Tempels nach Babylon mitgebracht, hat die Menschen nach Babylon gebracht, Daniel und seine Freunde waren unter denen und letztendlich ist Jerusalem total zerstört worden. Aber, das sagt er immer wieder, aber, ich habe mir einen Überrest gehalten und ich werde sie wieder sammeln und die werden wieder in ihr Land kommen und ich werde wieder Jerusalem segnen und das Land segnen. Und er hat das auch getan und tut das jetzt heute in unseren Tagen. Halleluja. So ist es auch mit uns. Die Entscheidung, Gott zu suchen, haben auch damals einige getroffen. Und die wurden verschont. Die wurden gesegnet. Die wurden in Babylon gesegnet, aber die wurden gesegnet. Und deren Nachkommen sind wieder zurückgekommen nach Israel. Und der Tempel wurde wieder aufgebaut und so weiter und so fort. Mit uns als Leib Christi ist es genau das Gleiche. Wir haben genau diese gleichen Zügen. Und wir drehen gerne Gott den Rücken zu. Aber wenn wir kapieren, was er von uns will, was er uns geben möchte und wie wir darin wachsen können, ist es meine Hoffnung und Erwartung, dass wir mit ganz, ganz anderen Einstellungen zum Wort hinkommen. Es gibt nichts Wichtigeres als Gottes Wort. Er ist ja das Wort. Jesus ist das Wort. Wollen wir Jesus kennen, wollen wir Gott kennen, dann müssen wir sein Wort kennen. Also lasst Gottes Wort auf euch wirken. Und fang nicht an bei Matthäus, fang an bei 1. Mose. Denke nicht, dass du nur den Neuen Testament lesen kannst und irgendwie eine Fülle des Herrn erfahren kannst. Kannst du nicht.
Das ist nur ein Teil der Geschichte, und zwar der kleinere Teil. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Und aus der ganzen Bibel heraus, nur durch das Alte Testament, werden wir die Reichtümer unseres Erbes aus dem Juden überhaupt verstehen können. Und was sie alles gelitten haben, was sie alles durchgemacht haben, ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir das sehen, lernen, erkennen. Und sie helfen uns, dieselben Fehler nicht zu machen, obwohl, wenn du die Kirchengeschichte anschaust, machen wir eh dieselben Fehler. Aber wir dürfen in Jesu Namen beten, dass er uns hilft, er uns Gnade gibt, er uns Offenbarung schenkt, dass wir bei ihm bleiben. Amen. Also das ist die einzige Anstrengung, dass wir bei ihm bleiben. Und wir haben einen Feind, der versucht, dass wir das nicht so machen. Also mach dir keine Gedanken. Es wird mit Widerstand sein, aber die Entscheidung ist möglich. Wir haben die Fähigkeit, das zu tun. Und ich sage euch, wenn ihr das tut, dann werdet ihr auch in seine Gegenwart kommen und mehr mit ihm gehen können. Dann wird es immer natürlicher, die übernatürlichen Dinge Gottes zu tun, weil er hat uns dazu beauftragt.